Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Markus Wolf herzlich willkommen.
Ja, es muss sein.
Ja, es muss sein, dass am Montag ein bundesweiter Warnstreik den kompletten Fernverkehr in Deutschland lahmlegt. Das hat der Eisenbahnerchef Martin Burkert, der Chef der Gewerkschaft EVG, heute früh im Deutschlandfunk gesagt. Wir hören, welche Branchen denn jetzt genau bestreikt werden, was fährt oder eigentlich eher was nicht mehr fährt, und hören von einem Experten für Streikrecht, ob dieser Warnstreik überhaupt so außergewöhnlich ist. Und wir hören später in der Sendung mehr über den Wirbel um die Aktienwerte der Deutschen Bank, eben schon in den Nachrichten gehört, die heute zeitweise zweistellig eingebrochen waren. Außerdem schauen wir auf die Krise in der Pflege und die in der Baubranche. Vor all diesen Themen schauen wir aber nach Brüssel. Eine bestehende Einigung auf europäischer Ebene noch einmal zu hinterfragen, das tut aktuell Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei der Debatte um das Aus für Verbrennermotoren und will über den Umweg der E-Fuels den Verbrenner am Ende doch noch retten. Beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel ging es heute, zumindest am Rande, um diese Frage, und unser Brüsseler Korrespondent Peter Kapern hat sich dieses Hin und Her einmal angeschaut. Wie weit ist der Kompromiss zu synthetischen Kraftstoffen denn jetzt gediehen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Heute Morgen sah es tatsächlich so aus, als sei es nur noch eine Frage von wenigen Stunden. Und im Laufe des Tages haben dann erst Bundeskanzler Olaf Scholz und dann später ja auch in Deutschland Verkehrsminister Volker Wissing den Eindruck erweckt, als stehe die Einigung unmittelbar bevor, aber noch ist sie nicht da. Was ich sagen kann, ist, dass gestern das Bundesverkehrsministerium einen Vorschlag an die EU-Kommission geschickt hat, wie man die Kuh vom Eis bekommen kann. Auf diesen Vorschlag hat nun die EU-Kommission heute geantwortet, und Volker Wissing hat gesagt, diese Antwort, die schauen wir uns jetzt genau an, aber noch gibt es keinen weißen Rauch. Die Antwort würde darauf hinauslaufen, der Vorschlag des Verkehrsministeriums von gestern Abend würde darauf hinauslaufen, dass Deutschland diese Verbrenner aus Verordnung so anerkennt, wie sie ist, und dass dann anschließend über einen Weg gesucht wird, wie rechtssicher in dieser Verordnung nachträglich verankert werden kann, dass die Zulassung von E-Fuels, Verbrennermotoren auch nach 2035 möglich ist. Das Problem ist aber, der rechtliche Weg, die rechtliche Grundlage für diese Verankerung, die Volker Wissing verlangt, da scheint es größere Probleme zu geben, die noch nicht gelöst sind.
Wenn man sich jetzt diesen ganzen Prozess einmal angeschaut hat, was da gelaufen ist zwischen deutschem Verkehrsministerium und der EU-Kommission, ist das jetzt eigentlich eine Einladung an andere EU-Staaten, sich in Zukunft mit einem ähnlichen Verhalten gegen schon bestehende Kompromisse zu sträuben?
Das muss man auf jeden Fall befürchten, und es gibt, wenn man Europaabgeordneten in ihrer Argumentation folgt, bereits erste Anzeichen dafür. Die Sorge besteht, das hat beispielsweise Christianis Karins, der Ministerpräsident von Lettland, gestern, als er hier zum Gipfel in Brüssel eintraf, deutlich gemacht. Die Sorge besteht, dass dies nun sozusagen zur Blaupause genommen wird für andere Länder, immer dann, wenn ihnen nachträglich einfällt, dass etwas, worauf sich die Europäische Union schon verständigt hat, dann doch noch Nachbesserungen, Änderungen durchsetzen wollen. Und Karins hat gesagt, das dürfen wir keinesfalls machen, weil das sozusagen die Techniken, die Architektur der Entscheidungsfindung in der Europäischen Union zerstören würde. Und Europaabgeordnete machen darauf aufmerksam, dass Frankreich bereits Andeutungen macht in der Frage der Förderung der Atomenergie aus EU-Mitteln noch einmal zurückzurudern von einer Vereinbarung, die bereits beschlossen worden ist. Also ja, das könnte tatsächlich zu Langzeitfolgen im EU-Entscheidungsprozess führen.
Eines der weiteren Themen beim Gipfel war ja der Blick auf die Stabilität des Finanzsektors. Was war da der Tenor?
Naja, da gab es natürlich die aktuelle Sorge mit Blick auf den Kursverfall bei der Deutschen Bank, und da wurde der Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Abschlusspressekonferenz direkt danach gefragt, und Scholz sagte, es gebe überhaupt keinen Grund, sich Gedanken zu machen. Die Deutsche Bank habe ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert und sei eine sehr profitable Bank. Aber gleichwohl, es war heute das Thema, die gemeinsame Währung. EZB-Präsidentin Lagarde war da und alle haben natürlich darüber geredet, betrifft uns das, was da bei der der Credit Suisse passiert ist und bei der Silicon Valley Bank. Und alle, die dann anschließend den Raum verlassen haben, haben die Botschaft ausgesendet, nein, in Europa stehen die Dinge anders. Wir haben unseren Bankensektor im Griff. Wir haben ihn reguliert. Die Banken sind gut kapitalisiert und wir können uns beruhigt zurücklehnen gewissermaßen, weil die Gefahr, dass diese Bankenprobleme auf die Eurozone übergreifen, nicht vorhanden ist.
Vielen Dank an Peter Kapern in Brüssel und wir hören später noch mehr beim Börsengespräch zu den Banken. Problemen. Und wir kommen vom Brüsseler Streit um Neuwagen zum Streik im deutschen Verkehrssektor. Die Streikankündigung schlägt jetzt hohe Wellen, vor allem von Arbeitgebern kommt scharfe Kritik an dem Warnstreik. Sebastian Engelbrecht hat mit im Hintergrund fahrenden Zügen Reaktionen auf die Warnstreikankündigung eingesammelt.
Einen Notfahrplan im Fernverkehr wird es nicht geben, denn es streiken 230.000 Mitarbeiter, wie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bekannt gegeben hat. Also nicht nur Lokführer, sondern Angestellte in allen Bereichen des Unternehmens. Bahnsprecher Achim Staus stellt sich im Berliner Hauptbahnhof den Fragen der Presse.
Ich möchte das gar nicht finanziell jetzt beziffern. Ich denke da vor allem an die 6 Millionen Fahrgäste, die wir in unseren Bussen und Bahnen jeden Tag haben. Viele davon können nicht einfach wechseln ins Homeoffice, sondern müssen zur Arbeit und das wird massiv behindert.
Deutliche Kritik an den Streikplänen kommt auch von Steffen Kampeter, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Großstreiks wie der geplante von EVG und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die ein Land lahmlegen sollten, seien keine Warnstreiks, erklärt Kampeter gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Gewerkschaften handelten unverhältnismäßig und gefährdeten die Akzeptanz für das Streikrecht, so Kampeter. EVG und Verdi wollen am Montag nicht nur Bahnen und Busse, sondern auch die Flughäfen und Wasserstraßen bestreiken. Für überzogen hält auch Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft, das Vorgehen der beiden Gewerkschaften.
Das, was wir hier jetzt erleben, geht ja weit über Warnstreiks hinaus. Diese andauernde Kette von Streiks an ständig neuen Stellen unserer Flughäfen trifft immer den gesamten Flugbetrieb. Und das dann auch da, wo gar keine Tarifverhandlungen geführt werden und wo eigentlich Friedenspflicht besteht.
Für die Deutsche Bahn macht Sprecher Staus auf eine Kulanzregelung seines Unternehmens aufmerksam, um die Streikschäden für die Reisenden zu verringern.
Wir haben ja auch bewusst die Flexibilität der Fahrkarten für eine ganze Woche nach dem Streik ausgedehnt, bis einschließlich Dienstag, 4. April, damit sich die Reisenden auch ein bisschen verteilen. Also diejenigen, die so flexibel sein können, nicht vielleicht alle gleich am Dienstag fahren, sondern verteilt auch die ganze Woche.
Kein Verständnis kann die Bahn dafür aufbringen, dass die Eisenbahngewerkschaft EVG angesichts der zugespitzten Lage erst in 5 Wochen wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren will.
Wir sitzen praktisch am Verhandlungstisch. Es fehlt die Gewerkschaft. Wir haben kein Verständnis dafür, dass man sich so viel Zeit lässt, jetzt diesen Megastreik vom Zaune bricht und dann aber erst in 5 Wochen wieder verhandeln will. Das passt nicht zusammen.
Das Angebot der Deutschen Bahn aus der vergangenen Woche, 5% mehr Lohn bei 27 Monaten Laufzeit des Tarifvertrags, hält EVG-Chef Martin Burkhardt für nicht verhandelbar. Burkhardt sagt im Deutschlandfunk:
Wir erwarten in der nächsten Woche ein verhandlungsfähiges Angebot. Und dann werden wir wie geplant am 24., 25. April dann verhandeln.
Anders als bei der EVG findet der Streik von 120.000 Mitgliedern der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi während laufender Verhandlungen statt. Verdi hat sich mit den Arbeitgebern für Montag bis Mittwoch in Potsdam zur nächsten Tarifverhandlungsrunde verabredet.
Sebastian Engelbrecht. Die Verhältnismäßigkeit der Streiks wird also von Arbeitgeberverbänden angezweifelt. Und darüber, ob diese Warnstreiks verhältnismäßig sind und ob so eine Frage überhaupt rechtlich diskutiert werden kann, konnte ich vor der Sendung mit Professor Gregor Thüsing sprechen. Er ist Rechtswissenschaftler und leitet das Institut für Arbeitsrecht an der Universität Bonn. Und ich habe ihn zunächst einmal gefragt, ob es in seiner Erinnerung einen Warnstreik in diesem Ausmaß überhaupt schon einmal gegeben hat.
In meiner Erinnerung nicht. Das will ich nicht verallgemeinern, aber was wir am Montag erwarten, das ist durchaus eine neue Dimension. Denn es soll nicht nur bestreikt werden der Bahnverkehr, es soll eben nicht nur verstreikt werden der Flugverkehr, sondern es soll alles gemeinsam bestreikt werden. Und dieser Zangenangriff auf verschiedene Transportmöglichkeiten insgesamt, das ist eine neue Dimension und auf die müssen wir uns einstellen.
Vielleicht für alle, die sich beim Streikrecht nicht so auskennen, was ist denn die Idee von so einem Warnstreik überhaupt?
Naja, das Streikrecht ist grundrechtlich geschützt und das ist auch gut so. Die Rechtsprechung hat vielfach gesagt, ein Streik kann nur dem Zweck dienen, angemessene Tarifverträge zu erreichen. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss er verhältnismäßig sein. Was verhältnismäßig ist, das kann man salopp beschreiben, es darf eben nicht unnötig gestreikt werden. Aber ob das nötig ist oder nicht, das entscheidet eben sehr weitgehend allein die Gewerkschaft. Sie hat einen großen Ermessensspielraum. Und die Gewerkschaft stellt sich aktuell auf den Standpunkt, wir brauchen diesen Streik, um den Arbeitgeber zu guten Ergebnissen zu bringen.
Jetzt hat der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft ja angekündigt, die Verhältnismäßigkeit dieses Warnstreiks prüfen zu lassen. Also vielleicht mal zwei Fragen dazu. Wie verhältnismäßig ist denn Ihrer Meinung nach dieser Streik und wie lässt man überhaupt so eine Verhältnismäßigkeit prüfen?
Die zweite Frage ist einfacher zu beantworten als die erste. Der Arbeitgeber kann vor Gericht gehen und eine Unterlassungsverfügung beantragen, dem Gericht also aufzugeben, der Gewerkschaft den Streik zu verbieten. Das wird das Gericht dann tun, wenn es nach summarischer, überschlägiger Prüfung der Meinung ist, dieser Streik ist unverhältnismäßig. Aber dann kommt man eben zu dieser Frage, was ist eigentlich verhältnismäßig? Und hier muss man sehen, wir haben eine besondere Branche. Das ist nicht die Chemiebranche, das ist nicht die Automobilbranche, wo man sagt, naja, da muss es auch mal einen Tag ohne Arbeit gehen, sondern hier sind wir in einem Bereich, auf die Öffentlichkeit ganz maßgeblich angewiesen ist. In Mitleidenschaft wird eben nicht nur der Arbeitgeber, sondern insbesondere auch dessen Kunden, die Bürgerinnen und Bürger, die eben Bahn fahren wollen, fliegen wollen, den ÖPNV nutzen wollen, beeinträchtigt. Und das gibt der Verhältnismäßigkeit eine neue Dimension. Und hier fordern viele Stimmen, hier muss es mehr Notdienste geben, hier muss es längere Vorankündigungen geben. Hier muss auch erstmal die Möglichkeit gesucht werden, ohne Streik vielleicht durch eine Schlichtung zu einer Einigung zu kommen. Solange das nicht passiert ist, hat man immer Argumente, die auch gegen eine Verhältnismäßigkeit sprechen.
Jetzt haben sich ja EVG und Verdi zusammen entschlossen, also gemeinsam zu streiken. Wie gewöhnlich oder ungewöhnlich ist denn so eine Kooperation von zwei Gewerkschaften?
Das ist ungewöhnlich, weil sie eben über die verschiedenen Bereiche hinausgreifen. Es ist eben nicht nur der Bahnbereich, sondern auch die Flughäfen und auch der ÖPNV. Das gibt dem eine neue Dimension. Und deswegen fragt sich auch der Jurist, ist das mit dem, was wir bislang noch an Verhältnismäßigkeit, Rechtsprechung des Bundesarbeitsrechts kennen, alles noch kompatibel? Den Fall, den wir jetzt haben, kennen wir vorher noch nicht. Und vielleicht müssen wir neu anfangen zu denken, dass wir überlegen, naja, wenn hier wirklich der Verkehr insgesamt lahmgelegt werden soll, dann müssen wir stärker darauf achten, welche Leitplanken muss es geben, nicht um der Gewerkschaft einen Streik unmöglich zu machen, aber um die Interessen der Allgemeinheit besser in dieses Streikgeschehen einzubinden. Denn auch das ist klar, kein Grundrecht steht für sich allein. Auch ein Streik muss das Gemeinwohl beachten. Und das muss hier genau betrachtet werden. Ich glaube, es wäre gut, wenn der Gesetzgeber das mal irgendwann in die Hand nehmen würde und hierfür klare Regeln formulieren würde. Denn bislang haben wir ja ein Streikgesetz. Das Einzige, was wir haben, ist die Verfassung. Und aus Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes versucht die Rechtsprechung immer wieder einzelne Fragen zu beantworten, aber das geht eben nur punktuell und schrittweise. Besser ist, wir hätten ein klares Gesetz.
Jetzt sind wir ja gerade auch in der Zeit von hoher Inflation und das ist ja auch einer der Gründe, warum die Gewerkschaften relativ, also vergleichsweise hohe Lohnforderungen haben. Ist das dann auch ein Referenzpunkt für die Beurteilung von so einer Verhältnismäßigkeit, dass man sagt, okay, die Inflation ist einfach sehr hoch, deswegen sind die Forderungen dementsprechend auch legitim?
Da ist die Rechtsprechung sehr klar und das ist auch gut so, dass wir bei der Verhältnismäßigkeit eines Streiks nicht darauf gucken, was wird denn gefordert. Und wenn es zu viel ist, dann ist der Streik unverhältnismäßig. Oder wenn es zu wenig ist, dann braucht es den Streik dafür vielleicht gar nicht. Das nimmt die Rechtsprechung nicht in den Blick, sondern es schaut eben nur, wenn das, was die Gewerkschaft fordert, durchgesetzt werden soll, dann muss sie die Streikmöglichkeit haben. Aber eben auch erst dann, wenn andere Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wenn die Öffentlichkeit nicht unmaßgeblich oder unnötig beeinträchtigt wird. Deswegen, die Höhe der Forderung ist dafür nicht relevant.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt schauen wir auf die deutsche Konjunktur. Aber einmal nicht anhand einer Zahl wie dem Wirtschaftswachstum, sondern anhand einer Branche, der Baubranche nämlich. Heute hat das Statistische Bundesamt die Zahlen für den Januar vorgelegt und die sehen nicht gerade gut aus. Mischa Erhardt.
Die Zeichen für Bauunternehmen stehen auf Sturm. Im Januar sind die Neuaufträge laut Daten des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um 21% eingebrochen. Gegenüber dem Vormonat Dezember beträgt der Rückgang rund 6%.
Wir sehen im Wohnungsbau, dass sich tatsächlich der Negativtrend noch verstärkt und verfestigt. Wir sind richtig am Abrutschen im Wohnungsbau,
sagt Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe ZDB. Dabei haben die meisten Unternehmen noch gut zu tun.
Im Moment bauen die Bauunternehmen noch, also Bautätigkeit ist da, aber das sind alte Aufträge, die abgebaut werden, teilweise noch aus dem letzten Jahr. Und die Folgeaufträge, die fehlen fast vollständig im Wohnungsbau.
Die starke Abkühlung in der Bauwirtschaft hat im Wesentlichen drei Ursachen. Hohe Materialpreise verteuern Bauprojekte. Zugleich sind Fördermittel der Regierung beim Wohnungsbau weggefallen. Und dann sind infolge der Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank auch die Bauzinsen im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen und verteuern die Finanzierung neuer Bauprojekte. Aktuell liegen die Zinsen für Kredite mit 10-jähriger Laufzeit bei zwischen 3,5 und 4%. Zum Vergleich, vor einem Jahr lagen die Zinsen bei nur 1%. Laut Verbänden der Bauwirtschaft denken aufgrund des Einbruchs in der Branche vermehrt Unternehmen darüber nach, Beschäftigte in Kurzarbeit zu schicken.
Wir haben jetzt leider die ersten Meldungen von Kurzarbeit. Die Auftragsreichweite der Bauaufträge geht deutlich zurück. Viele Firmen sagen, wir haben noch bis zum Sommer zu tun. Aber wir haben mehr und mehr Anrufe von Unternehmen, gerade aus dem ländlichen Bereich, die im Wohnungsbau tätig sind, die sagen, ich habe noch bis Mitte, Ende April zu tun. Danach habe ich keine Folgeaufträge mehr. Die gehen dann in Kurzarbeit. Aber auch Kurzarbeit kostet die Betriebe Geld, weil man den Sozialversicherungsaufwand zahlen muss. Das können die Betriebe nicht unendlich tun.
So Felix Paklepper vom Baugewerbeverband ZDB. Die negative Entwicklung beim Wohnungsbau kollidiert mit den Zielen der Bundesregierung, deutlich mehr neuen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 400.000 neue Wohnungen, davon 100.000 Sozialwohnungen, sollten pro Jahr neu entstehen. Bereits im vergangenen Jahr war man von diesem Ziel weit entfernt. In diesem Jahr könnte die Zahl laut Schätzungen der Verbände der Bauwirtschaft noch weiter auf rund 200.000 neue Wohnungen fallen. Die Verbände fordern unter anderem mehr Förderung von Bauvorhaben durch die staatliche KfW-Bank und ein Aussetzen zu hoher energetischer Standards bei der Förderung.
Und indirekt bleiben wir bei Immobilien, auch wenn jetzt von der Pflege die Rede ist. Was die Pflegekrise mit Immobilien zu tun hat, eine Menge, wenn es darum geht, wie viel Geld Pflegeheimbetreiber für die eigentliche Ausübung der Pflege haben und wie viel Geld sie für die Miete ausgeben müssen. Ann-Kathrin Jeske.
Der größte Arbeitgeberverband in der Pflege, BPA, hat bei seinen Mitgliedern nachgefragt. Fast 70% der privaten Pflegeunternehmen haben aktuell wirtschaftliche Existenzängste, erklärt Verbandspräsident Bernd Meurer.
Einrichtungen haben einfach Angst, dass sie in wirtschaftlicher Not arbeiten sollen und das nicht können. Wir stellen fest, dass die Erträge, die wir erwirtschaften, in keiner Relation mehr stehen zu unseren Ausgaben. Alles ist teuer geworden.
Meurer sagt, er höre inzwischen jede Woche von neuen Betrieben, die deshalb finanzielle Sorgen hätten. Obwohl ein Teil der Kosten an Heimbewohnerinnen und Bewohner weitergegeben wird, sind die Heime durch eine Reihe an Problemen belastet. Hohe Mieten und Energiekosten spielen eine wichtige Rolle. Das Hauptproblem aber ist:
Wir können unsere Häuser überhaupt nicht mehr auslasten in der Größenordnung, die notwendig wäre, um ein solches Haus wirtschaftlich führen zu können. Die Nachfrage ist da, die Nachfrage ist groß, die ist erdrückend, aber wir haben einfach nicht die Fachkräfte.
Was zu der paradoxen Situation führt, dass immer mehr Pflegeheime trotz großer Nachfrage leere Betten haben. Denn aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssel, wie viele Pflegekräfte, wie viele Bewohner betreuen müssen, dürfen die Heime nur eine bestimmte Anzahl Pflegebedürftiger aufnehmen, um gute Versorgung zu sichern. Bleiben die Betten aber leer, ist die finanzielle Schieflage sicher. Denn die Heime bekommen von den Pflegekassen ein Budget, mit dem sie nur dann auskommen, wenn sie stets zu mehr als 95% ausgelastet sind. Gerät das Geschäftsmodell der Pflegeheime, das in der alternden Gesellschaft bislang als so sicher galt, nun also ins Wanken? Ja, fürchtet Insolvenzverwalter Tobias Hartwig. Seit Monaten landen auf seinem Schreibtisch immer mehr Insolvenzanträge.
Von der Krise betroffen sind alle stationären Pflegeeinrichtungen. Ob klein, ob groß, ob mittelgroß, ob eine Kette, ob eine Einzelgesellschaft. Von der Krise bedroht sind die alle. Das ist eine dramatische Entwicklung.
Hartwig, der bei der Insolvenzverwaltung Schulze und Braun arbeitet, entwickelt für solche Pflegeheime Sanierungspläne und begleitet sie durch Insolvenzverfahren. Dabei macht er einen entscheidenden Marktvorteil aus, den manche Heime hätten und andere nicht. Eigene Immobilien.
Weil eben hier die Gestaltungsmöglichkeit besteht, entweder den Mietzins zu regulieren, wenn es mit einer eigenen Vermietungsgesellschaft ist, oder die haben halt dann eben keine Mietkosten, wenn die Immobilie im Eigentum steht, sofern sie dann jedenfalls finanziert ist.
Pflegeheime mit eigenen Immobilien sind also weniger abhängig von Mieterhöhungen. Im absoluten Ernstfall kann sich ein Heim mit eigener Immobilie außerdem finanziellen Spielraum verschaffen, indem es sie verkauft und von dem neuen Eigentümer zurückmietet. Klar ist, eine belastende Situation sind drohende Insolvenzen auch für die Heimbewohnerinnen und Bewohner. Sie suchen häufig Rat bei Ulrike Kämpchen vom BIFA Pflegeschutzbund.
Also die Menschen kommen ganz klar mit der Angst zu uns, dass sie von heute auf morgen nicht mehr versorgt werden. Tatsächlich gibt es natürlich auch von gesetzgeberischer Seite hier Regelungen, die eben dafür sorgen, dass man nicht von heute und morgen auf der Straße sitzt. Aber das sind natürlich Ängste, die kann man nicht einfach so nehmen.
So sind Pflegeeinrichtungen zwar gesetzlich dazu verpflichtet, im Falle einer Insolvenz dafür zu sorgen, dass die Pflegebedürftigen einen Platz in einer anderen Einrichtung bekommen. In der Praxis gelinge das aber häufig nicht. Dennoch, in den meisten Fällen müssen sich Pflegebedürftige auch im Fall einer Insolvenz kein neues Heim suchen, kann Insolvenzverwalter Tobias Hartwig beschwichtigen. Besonders bei Heimen mit bis zu 100 Mitarbeitern finde sich meist schnell ein neuer Investor, der dann das Heim mitsamt Personal und Pflegebedürftigen übernimmt. Schwieriger sei es bei größeren Unternehmen. Das zeigte sich in dieser Woche auch bei der insolventen Convivo-Gruppe. Das Unternehmen mit rund 60 Pflegeheimen muss an verschiedene Investoren aufgeteilt werden. Für manche Heime gibt es schon Übernahmevereinbarungen, während Pflegekräfte und Bewohnerinnen und Bewohner in anderen Einrichtungen noch bangen müssen.
An Katrin Jeske. Und jetzt der Blick an die Börse mit Dorothee Holz. Wir haben es vorhin schon gehört, sogar Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zum Thema Banken geäußert. Offenbar kommt die Branche nicht zur Ruhe. Was ist da los?
Ja, diese Woche sah es zumindest tageweise so aus, als sei der größte Sturm vorbei. Die Zinserhöhungen der US-Notenbank, der britischen Notenbank und auch der Schweizer Nationalbank wurden ganz gut verdaut. Doch es bleibt eine sehr fragile Angelegenheit. Ein Händler hat da ein gutes Bild gefunden. Wir sehen Rauch, wir wissen aber nicht, wo das Feuer herkommt. Es kam von der Credit Suisse, von der Silicon Valley Bank, aber nach einer Studie von US-Wissenschaftlern schlummern noch bei einigen eher kleineren US-Banken große Risiken, weil ihre Wertpapiere wegen der Zinswende mit Verlusten in den Büchern stehen.
Aber offenbar war ja heute speziell die Deutsche Bank negativ aufgefallen, zeitweise mit zweistelligen Verlusten. Was war da der Grund für diese Verluste?
Ja, so war es. Heute war die Deutsche Bank sozusagen im Auge des Sturms mit Verlusten von zeitweise 15%. Aktuell geht es bei den Aktien noch um knapp 9% runter. Die Titel haben seit Beginn der Turbulenzen etwa 7 Milliarden Euro an Börsenwert verloren. Für Unruhe sorgte der rapide Anstieg der sogenannten Credit Default Swaps, CDS, mit denen sich Anleger gegen einen Zahlungsausfall des Instituts absichern können. Seit Mittwoch hat sich diese Absicherung immens verteuert. Von 140.000 Euro für ein 10 Millionen Euro schweres Paket auf mehr als 200.000 Euro. Und niemand konnte bisher erklären, warum. Aber nicht nur der Kanzler beruhigt, auch von einem wichtigen Analysehaus heißt es, um es klar zu sagen, die Deutsche Bank ist nicht die nächste Credit Suisse.
Was macht all dieses Rumoren mit dem DAX allgemein?
Das Bankenbeben hat den gesamten DAX heute ganz schön belastet. Es standen zeitweise Verluste von über 300 Punkten an der Börsentafel. Jetzt kurz vor Schluss verliert der DAX 1,8%. Das sind 278 Punkte, fällt auf 14.932. Damit sind auch die Wochengewinne zusammengeschmolzen. Der DAX notiert aber noch rund 150 Punkte über dem Stand vom vergangenen Freitag.
Und wir haben von einbrechenden Aufträgen im Neubau gehört. Spielt das auch in der Börse eine Rolle?
Ja, allerdings, es gibt ja hier einige Wohnungsgesellschaften, die gelistet sind. Die Branche leidet darunter und auch nach den hohen Zinsen im DAX gehörten die Aktien von Deutschlands größtem Wohnungskonzern Vonovia zu den größten Verlierern mit einem Abschlag von 5%.
Und noch der Blick auf den Euro.
Der Euro wird auch belastet von den Unsicherheiten. Der Euro bei einem Dollar 0,7. Es gibt eine Flucht in sichere Häfen. Deutsche Investoren kaufen deutsche Staatsanleihen. Die Umlaufrendite fällt um 26 Basispunkte auf 2,02% und Gold notiert bei 1.988 Dollar.
Vielen Dank, Dorothee Holz. Und das war's für heute mit Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf und ich danke fürs Zuhören.